Kriege sind nie vom Himmel gefallen. Sie sind menschengemacht durch Entscheidungen, Weltbilder und Strukturen. Wo Krieg beginnt, endet Empathie und Dialog. Und doch gerade sie sind es, die langfristig Sicherheit schaffen, nicht Waffen. Hallo und happy welcome zu Gedankenrevolution, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, wenn Mindset alleine nicht reicht. Ich bin die Gudrun. Komm mit mir ans auditive Lagerfeuer. In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema Wehrpflicht. Ist die Wehrpflicht Pflicht oder ein Relikt? Aktuell wird die Rückkehr der Wehrpflicht in vielen Ländern wieder diskutiert, auch in Deutschland. Aber was versteht man eigentlich heute unter Wehrpflicht? Es ist die gesetzliche Verpflichtung von Bürgern, in den Streitkräften oder Ersatzdiensten ihres Landes zu dienen. Weltweit wird sie unterschiedlich geregelt. Man unterscheidet zwischen allgemeiner Wehrpflicht, also alle Wehrfähigen, und der selektiven Wehrpflicht, die nur ein Teil, zum Beispiel nach dem Zufallsprinzip oder nach Eignung ausgewählten. Historisch reicht die Idee bis ins antike Griechenland. Die moderne Wehrpflicht etablierte sich im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung. Ja, warum? Weil damals erst große Massenheere ausgerüstet werden konnten. In Deutschland war sie seit dem Kaiserreich, also 1871, fest verankert und wurde in der Bundesrepublik Deutschland 2011 ausgesetzt, nicht abgeschafft. Das war damals noch unter dem Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg. Da ging es um Sparmaßnahmen und Effizienzsteigerung und die Bundeswehr wurde umgestellt auf eine professionelle Freiwilligenarmee. Die Bundeswehr hoffte auf genug Freiwillige, aber langfristig ging da die Rechnung nicht auf. Und der Nachwuchsmangel ist auch bis heute ein Problem. Der aktuelle Verteidigungsminister Pistorius prüft eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, aber in Umfragen, da sind etwa 55-60% der Deutschen aktuell für eine Rückkehr der Wehrpflicht. Allerdings sind die Zahlen sehr stark altersabhängig. Nur ca. 30% der 18- bis 29-Jährigen sind für eine Wehrpflicht. Ihre Werte sind Freiheit, Selbstverwirklichung, Sicherheit. Das steht bei den Jugendlichen ganz hoch im Kurs. Das militärische Pflichtgefühl ist da kaum spürbar. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Die Bundeswehr hat aktuell große Nachwuchsprobleme, rund 20.000 unbesetzte Stellen, wenn es überhaupt reicht. Ja, es fehlt natürlich auch an Infrastruktur, Ausbildern, an Ausrüstung. Also ganz realistisch, die nächsten 10 bis 15 Jahre wird es sicher brauchen für einen soliden Aufbau. Aber was ist, wenn dann wirklich der Nachwuchs zur Bundeswehr geht? Was ist mit unserem allgemeinen Fachkräftemangel? Der wäre ja dann noch gewaltiger. Schauen wir uns mal die Pro- und Kontra-Argumente an. Die Stimme eines ehemaligen Generals sagt, die Wehrpflicht sorgt für eine breitere gesellschaftliche Verankerung der Bundeswehr. Sie fördert Disziplin, Zusammenhalt, staatsbürgerliches Verantwortungsbewusstsein. Weitere Argumente sind die Wehrpflicht als sogenannte Schule der Nation für die soziale Reifung. Reaktionsfähigkeit im Verteidigungsfall wäre damit ermöglicht und Möglichkeit zur sozialen Dienstpflicht als Alternative, Pflege, Feuerwehr etc. Länder wie Israel zeigen, wie Wehrpflicht zur nationalen Identität beiträgt. Aber ist das in Deutschland gewollt? Eine nationale Identität, wo man doch aktuell noch nicht einmal mit einer deutschen Fahne wehen darf? Schauen wir mal auf die Kontraargumente. Die psychologische Perspektive, die zeigt ein ganz anderes Bild. Nämlich Zwang erzeugt Widerstand, insbesondere in einer Generation, die stark auf Selbstbestimmung fokussiert ist. Es zeigt sich auch ein hohes Traumarisiko, denn unvorbereitete junge Menschen in Konfrontation mit militärischer Gewalt oder Drill, das hat ja Folgen. Es stellt sich ja auch die Frage, wie passt eine Pflicht zur militärischen Ausbildung zu einem Leben nach pazifistischen, spirituellen oder ökologisch-ethischen Werten. Besonders Vegetarier, Veganer, Klimaschutzaktive oder spirituell Orientierte sehen in militärischen Strukturen oft einen tiefen Widerspruch zu ihren Grundüberzeugungen. Hier ein Zitat einer Vegetarierin. Ich lebe bewusst gewaltfrei, auch gegenüber Tieren. Warum sollte ich mich in eine Struktur einfügen, die Töten trainiert? Oder ein anderer junger Mann. Ich will nicht Teil eines Systems sein, das Krieg vorbereitet. Ein weiterer stellt sich die Frage, warum soll ich meine Lebenszeit opfern für etwas, das ich nicht vertreten kann? Das sind ernstzunehmende Stimmen. Und wie bei jedem Thema gibt es auch viele verschiedene Perspektiven. Von Sicherheitspolitikern, die sich Sorgen machen, bis hin zu jungen Menschen, die sich nach einem friedlichen Leben sehnen. Was also bleibt, ist ein Spannungsfeld zwischen Sicherheitsbedürfnis und dem Wunsch nach Selbstbestimmung. Die ganz große Frage ist doch, was wäre die Lösung? Was wäre eine gute Lösung? Ich habe das schon öfter gesagt, meiner Meinung nach brauchen wir viel mehr Diplomatie. Wir brauchen mehr Förderung von Konfliktlösungskompetenz, von Empathie, von Zivilcourage. Nicht mehr Waffen. Als Systemiker kann ich ja nur sagen, Geschichte wiederholt sich, wenn wir aus der Vergangenheit nicht schlau geworden sind, aus den Fehlern nicht gelernt haben. Gedankenrevolution bedeutet die Evolution der Gedanken, also ihre Evolution, ihre Entstehungsgeschichte der Gedanken. Viele Traumata, vererbte Traumata aus den Horrorszenarien der vergangenen Kriege schwingen heute noch in unserer DNA. Meine Urgroßmutter hat 17 Kinder geboren. Mit 103 Jahren hat sie die meisten davon überlebt. Sehr viele sind im Krieg geblieben. Keine Mutter möchte ihr Kind verlieren. Schon gar nicht im Krieg. Ein Zitat von Helmut Schmidt sagt: Leute, die keinen Krieg erlebt haben, wohl aber selbst Krieg führen oder provozieren, wissen nicht, was sie Furchtbares anrichten. Aus meinen über 20 Jahren beratender Tätigkeit kann ich auch wirklich nur sagen, man sollte sich mal so ein Buch vielleicht zur Hand nehmen, Die Kinder der Kriegskinder oder mein Buch, Die geheime Macht des Clans. In Tausenden von Beratungen habe ich Geschichten gehört über Krieg und seine Folgen. Daher ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man sich mal Gedanken darüber macht, warum führen Menschen und Staaten Krieg? Ich habe das mal recherchiert und bin auf 6 Punkte gekommen. Als erstes, es geht um Macht und Kontrolle. Die häufigste Triebfeder ist der Wunsch nach Machterweiterung, sei es territorial oder wirtschaftlich oder ideologisch. Ob antike Imperien, Kolonialreiche oder moderne Supermächte. Krieg war und ist ein Mittel, um Kontrolle zu gewinnen oder zu sichern. Zweiter Punkt, Angst und Unsicherheit. Nicht nur Gier, auch Angst ist ein Kriegstreiber. Viele Kriege entstehen aus dem Gefühl der Bedrohung, real oder konstruiert. Präventivkriege, Aufrüstungsspiralen und Sicherheitsdoktrinen gründen aus dem Prinzip, Angriff ist die beste Verteidigung. Der dritte Punkt ist Ideologie und Religion. Ideen, die als höherwertig angesehen werden, also Religionen, politische Systeme oder nationale Überzeugungen, führten oft zu sogenannten gerechten Kriegen, in Anführungszeichen. Das Problem, jede Seite glaubt meist, im Recht zu sein. Der vierte Punkt ist Ökonomie und Ressourcen. Ob Salz, Öl, Wasser oder Land, materielle Interessen stehen hinter sehr vielen Konfliktkriegen. Krieg war oft der Motor, das ist spannend, wirtschaftliche Expansion und zugleich das Mittel zur Ablenkung von inneren Krisen. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Der fünfte Punkt, Gruppendynamik und Propaganda. Also Kriege werden von Eliten geplant, aber von der Masse getragen. Dafür braucht es Narrative, Angst, Feindbilder, Heldenmythen und Nationalstolz sind psychologische Werkzeuge, um Menschen in den Krieg zu führen. Und als sechster Punkt, Männlichkeitsrituale und Sozialisation. Insbesondere junge Männer werden in vielen Kulturen durch Erziehung, durch Medien und Rollenbilder auf Kampfstärke und Loyalität konditioniert. Das Militär dient dabei oft als Schule der Nation und oft mit fatalen Folgen. Was lehrt uns also die Geschichte? Kriege sind nie vom Himmel gefallen. Sie sind menschengemacht durch Entscheidungen, Weltbilder und Strukturen. Wo Krieg beginnt, endet Empathie und Dialog. Und doch gerade sie sind es, die langfristig Sicherheit schaffen, nicht Waffen. Mein persönliches und auch wissenschaftliches Fazit ist, Frieden ist kein Zustand. Frieden ist eine Haltung. Ein positives Mindset beginnt mit der inneren Haltung. Frieden ist so gesehen ja auch ein Grundwert. Die innere Haltung beginnt im Denken, im Sprechen und in der Art, wie wir Konflikte verstehen und vor allen Dingen lösen wollen. Wichtig ist ja auch, dass man die Evolution des Konflikts erstmal nochmal analysiert, also die Entstehungsgeschichte des Konflikts. Sich bis unter die Zähne zu bewaffnen, passt ja unter Punkt 2, Angst und Unsicherheit, nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Wer sich für eine Rückkehr der Wehrpflicht einsetzt, der darf sich dann aber auch die Frage beantworten, wie diese in einer vielfältigen Gesellschaft funktionieren soll. In einer Zeit, in der viele junge Menschen sich bewusst für vegane Ernährung, Nachhaltigkeit und Gewaltfreiheit entscheiden. Passt das Bild vom Drill in der Kaserne noch? Die Frage ist ja nicht nur, können wir Wehrpflicht wieder einführen, sondern wollen wir sie? Und passt sie noch zu uns? Frieden beginnt nicht erst an der Grenze, sondern im Bewusstsein. Ja, und wahre Stärke zeigt sich doch in Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein und in gelebter Ethik. Wie wär's mit Friedensdienste anstatt Wehrdienste? Ist das die Pflicht unserer Zeit? Da könnten wir so ganz neue Ausdrücke formulieren. Friedensdienst zum Beispiel, soziale Pflichtzeit, Demokratietraining. Da gibt es doch jede Menge zu besprechen. Wie immer gibt es zwei Seiten der Medaille. Ich bin ganz gespannt, wie siehst du das denn? Ist die Wehrpflicht noch sinnvoll oder ist es ein Relikt? Ich freue mich auf einen spannenden Austausch zu diesem Thema mit dir. Weißt du was? Abonniere meinen Podcast. Denn hast du ein Problem, dann schau in dein System.